Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Mitglied der katholischen oder evangelischen Kirche ist in Deutschland jeder, der getauft und nicht offiziell ausgetreten ist. Da gibt es keine Ausnahme, vor allem dann nicht, wenn es um die Kirchensteuer geht. Dazu gleich mehr in dieser Sendung. Und wir machen weiter mit unserer vorweihnachtlichen Serie über die Bedeutung des Schenkens in den Religionen. Heute geht es um den Islam. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Neunzehnhundertdreiundfünfzig wird in der DDR ein kleines Mädchen, gerade mal 2 Monate alt, evangelisch getauft. Doch die Eltern kehren der Kirche schon wenige Jahre später den Rücken. Sie treten aus. Das Mädchen geht nie zur Kirche, es wird atheistisch erzogen, nimmt an der DDR-Jugendweihe teil. Auch später, als Erwachsene, kommt die Frau nie auf die Idee, dass sie Mitglied einer Kirche ist. In der wiedervereinigten Bundesrepublik zahlt sie auch keine Kirchensteuer. Es fragt auch niemand danach. Bis eines Tages die Kirchensteuerstelle auf sie zukommt und eine hohe Nachzahlung fordert. Die Frau ist empört und will juristisch dagegen vorgehen. Doch das Berliner Verwaltungsgericht hat ihre Klage abgewiesen. Thomas Klatt über die Entscheidung und ihre Begründung.
Das Verwaltungsgericht hat bestätigt, dass die Klägerin für die Veranlagungszeiträume 2012 und 2013 zur Entrichtung der Kirchensteuer herangezogen wurde.
Sagt der stellvertretende Pressesprecher des Berliner Verwaltungsgerichtes, Dominik Hörauf. Nun ist es amtlich. Wer getauft ist und nicht ausdrücklich austritt, ist Kirchenmitglied. Der konkrete Fall: Eine Frau wurde in der DDR laut Taufregister der evangelischen Gemeinde Bitterfeld 2 Monate nach ihrer Geburt 1953 evangelisch getauft. Ihre Eltern traten wenige Jahre später aus der Kirche aus und die Klägerin dachte, das gelte auch für sie. Eines Tages zog sie nach Berlin und ließ sich ummelden. Irgendwann bekam sie von der Kirchensteuerstelle beim Finanzamt Prenzlauer Berg einen Fragebogen zugesandt. Sie füllte ihn aus und gab darauf an, nicht getauft zu sein. Die Kirchensteuerstelle aber wusste dank Bitterfelder Taufregister mehr und schickte für 2 Kalenderjahre Kirchensteuerforderungen über fast je 1.000 Euro.
Sie selber war der Meinung, dass sie durch den Austritt ihrer Eltern wenige Jahre nach ihrer Taufe auch mit ausgetreten ist. Die Kammer ist dem nicht gefolgt.
Die heute 66-Jährige wird vom Kirchenkritischen Institut für Weltanschauungsrecht IFW und dessen Kölner Rechtsanwalt Eberhard Reinicke vertreten.
Jeder normale Mensch oder jede normale Vereinigung würde sich ja eigentlich schämen, wenn man eine Situation hätte, wo jemand ist, der zwar mal getauft worden ist, aber sein ganzes weiteres Leben im Grunde genommen gegen die Kirche gelebt hat, zur Jugendweihe gegangen ist, keinerlei kirchliche Riten gehabt hat. Und jetzt kommt die Kirche und sagt, doch, du bist aber unser Mitglied und interessiert sich nicht, ob die gläubig ist, nicht gläubig ist, interessiert nur das Geld.
Der Philosoph Michael Schmidt-Salomon unterstützt ebenfalls die Klägerin. Auch er gehört zu den Kirchenkritikern im Institut für Weltanschauungsrecht. Vor dem Gerichtssaal.
Es ist absolut nicht einsehbar, warum die Adressen von konfessionsfreien Menschen in Deutschland an eine Kirchensteuerstelle weitergereicht werden sollen.
Doch auch das sei rechtens, sagt Dominik Hörauf vom Berliner Verwaltungsgericht.
Die Kirche hat vorgetragen, dass es eine Berechtigung gibt für diese Kirchensteuerstelle beim Finanzamt, dass es auch eine Rechtsgrundlage dafür gibt und dass die Erhebung der Daten, so wie sie eben jetzt hier konkret erfolgt ist, also durch Fragebögen, nicht zu beanstanden sei. Und dem ist die Kammer letztlich gefolgt.
Setzt nun also eine gezielte Rasterfahndung nach all denen ein, die als Säuglinge getauft wurden und so Kirchenmitglieder sind, davon aber gar nichts wissen? Der Konsistorialpräsident der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, kurz EGBO, Jörg Antoine.
Nein, das ist Quatsch. Es gibt keine Rasterfahndung bei uns. Es gibt auch kein systematisches Aufspüren. Es sind eher Zufälle, mit der solche älteren Fälle zum Vorschein kommen. Wenn es nämlich Änderungen in der steuerrechtlichen Situation gibt und wir eine Mitteilung bekommen, dann kommt das bei uns an. Sie sind ärgerlich für alle Seiten, wenn Missverständnisse bestehen.
Die Klägerin muss die Kirchensteuer also nachzahlen, weil die Eltern sie als Säugling hatten taufen lassen, Thomas Klatt berichtete. Und wir wollen den Fall einordnen mit Daniel Deckerst, Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dort zuständig für die Berichterstattung über Kirchenthemen. Guten Morgen, Herr Deckers.
Ja, guten Morgen, Frau Dietrich.
Herr Deckers, wie bewerten Sie diesen Fall?
Also ich bin nicht ganz Ihrer Ansicht, dass sie nachzahlen muss, weil ihre Eltern sie haben taufen lassen, sondern sie muss deswegen nachzahlen, weil sie in dem Moment, wo sie erfahren hat, dass sie nach wie vor als Christ geführt wird, und zwar 2011, ist sie nicht aus der Kirche ausgetreten. Und deswegen musste sie dann für 2012 und 2013 Kirchensteuer nachzahlen. Sie ist ja nicht rückwirkend veranlagt worden, sondern sie ist in dem Moment von der Kirchensteuer herangezogen worden, wo den Behörden, auf welchem Weg auch immer, das kann ich nicht rekonstruieren, klar wurde, dass sie nach dem geltenden Religionsverfassungsrecht in Deutschland kirchensteuerpflichtig ist. Sie hätte 2011 austreten können und der Fall hätte sich erledigt.
Nun waren die Eltern schon in den 50er Jahren aus der Kirche ausgetreten. Das Kind war damals noch nicht religionsmündig. Also hätte man ja davon ausgehen können, dass es gemeinsam mit den Eltern ausgetreten ist. Warum spielt das in dem Fall keine Rolle?
Also austreten kann man sozusagen selber nur dann, wenn man religionsmündig ist. Und es sind ja in der Tat nach der Wiedervereinigung oder auch schon vorher, als auf einmal dann auch sozusagen die neuen Behörden oder die Behörden dann Kirchensteuer einzutreiben versuchten, in den damals ganz neuen Ländern sind Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende aus den Kirchen ausgetreten, weil sie damals dann auf einmal erfuhren, dass sie aus welchen Gründen auch immer in den Kirchenbüchern als Kirchenmitglieder geführt worden sind. Also insofern hat Herr Antoine sicherlich recht, es handelt sich um Einzelfälle, die wirklich ein Kuriosum sind, aber ein Gericht hat jetzt nicht den Ermessensspielraum zu sagen, wir wenden das geltende Recht nicht an. Und das geltende Recht besteht darin, das kann man kritisieren, aber zunächst einmal müssen die Gerichte sich daran halten, dass jemand, der nicht aus einer Kirchen- oder aus einer Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft, so muss man sagen, ausgetreten ist und diese Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft steuergläubiger ist, dass er dann auch zur Rechenschaft gezogen werden kann. Das mag einem passen oder nicht, aber die Lege Lata ist die Rechtslage so.
Aber man könnte sich fragen, ob sich die Kirche mit so einer Angelegenheit einen Gefallen tut. Sie hätte ja den Fall auch ruhen lassen können, oder?
Das ist eine politische Abwägung. Ich kenne jetzt die Einzelheiten in Berlin nicht und man kann sich in der Tat auch darüber unterhalten, ob es sinnvoll ist, sozusagen auch eine Steuerpflicht mit der Kirchenmitgliedschaft als gegeben anzusehen. Aber ich will mal sozusagen die Gedanken umdrehen. Man kann sich in anderen Ländern anschauen, wohin es führt, wenn es oder wie andere Systeme der Kirchenfinanzierung funktionieren. In Frankreich, wo die Christen sozusagen den Zehnten spenden sollen, also ist es so, dass die Kirchen sozusagen wirklich bettelarm sind. Ich kenne einen Bischof, der mir gesagt hat, er kann seinen Priestern nicht einmal den gesetzlichen Mindestlohn zahlen, weil die Gläubigen nicht so viel geben. Das muss man nicht gutheißen. In den Vereinigten Staaten sind Gemeinden oft von Großspendern abhängig und müssen nach dessen Pfeife tanzen. Da ist die deutsche Form der Kirchenfinanzierung bei allen Ecken und Kanten, die hat, schon auch eine relativ kommode, weil sie anknüpft an das Merkmal der Mitgliedschaft in einer Körperschaft öffentlichen Rechts, die sozusagen in der Lage ist oder das Recht hat, Steuern zu erheben von ihren Mitgliedern. Insofern kann man nicht sagen, das ist gegen die Freiwilligkeit. Man ist freiwillig Mitglied, hat aber dann Pflichten.
Aber Kritiker sagen nun, den Kirchen geht es offensichtlich da nur um die Kirchensteuer, um das Geld und nicht so sehr darum, ob die Mitglieder tatsächlich auch die Kirchen besuchen und kirchliche Angebote in Anspruch nehmen. Und dieser Fall trägt vermutlich nicht zum Ansehen der Kirche bei, oder?
Also das sind sozusagen moralische Wertungen, die sehr viel über sozusagen die Position des Wertenden aussagen, aber nicht über die Rechtslage und über das gesamtgesellschaftlich Wünschenswerte. Wir diskutieren ja in Deutschland seit Jahren über die Frage der Finanzierung etwa von Moscheegemeinden. Wenn muslimische Organisationen, und einige sind es ja, als Körperschaft öffentlichen Rechts anerkannt werden, könnten sie Steuern erheben und könnten von ihren Mitgliedern sozusagen auch im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit sozusagen das Geld in Anführungszeichen eintreiben, was sie bräuchten, etwa um Imame zu bezahlen und so weiter. Stattdessen sind halt die muslimischen Gemeinden oft fremdfinanziert. Saudi-Arabien, die Türkei haben dort freies Spiel, gerade deswegen, weil sich hier bisher sozusagen die muslimischen Gemeinden nicht in das deutsche System eingefügt haben, was sie eben auch vom Staat unabhängig macht. Die Kirche ist hier nicht staatlich finanziert, sondern von ihren Mitgliedern. Und genauso steht es jeder Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft in Deutschland offen, sich auf diese Art und Weise zu finanzieren, was ihre Mitarbeiter angeht, was ihre sozialen, karitativen Tätigkeiten angeht. Ich finde dieses System im Grundsatz, finde ich, ist sehr viel plausibler und sichert den Kirchen oder Religionen und Weltanschauungsgemeinschaften sehr viel mehr Freiheit vom Staat oder gegenüber Großspendern, als das in anderen Ländern der Fall ist.
Sie haben eben gesagt, nach der Wiedervereinigung gab es bereits Zehntausende ehemalige DDR-Bürger, die dann aus der Kirche ausgetreten sind. Aber es könnte jetzt trotzdem noch weitere Menschen geben, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie Kirchenmitglieder sind und dann doch irgendwann, so wie die Klägerin in Berlin, von der Kirchensteuerstelle eine dicke Rechnung bekommen?
Ich glaube, es handelt sich hier um, glaube ich, zwei Kirchensteuerbescheide für zwei Jahre. Das wird, glaube ich, in der Summe auch überschaubar sein. Aber es handelt sich hier auch hier nicht, da hat Herr Antoine, glaube ich, auch recht, um eine Art Rasterfahndung. Ich glaube, dass im Zuge von Datenabgleichen, dass da immer wieder solche Einzelfälle aufpoppen. Und ich finde es immer mühsam, solche Einzelfälle so zu verallgemeinern, das wird, was für interessierter Seite natürlich getan wird, um das ganze System zu skandalisieren. Ich finde es durchaus richtig, dass das Verwaltungsgericht Berlin, salopp gesagt, die Kirche im Dorf gelassen hat.
Sagt Daniel Deckers von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Herr Deckers, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Dankeschön.
Für viele Händler in Deutschland hat die wichtigste Woche des Jahres begonnen, denn so viel wie in den letzten Tagen vor Weihnachten wird sonst nie gekauft. Das Schenken zum Fest sorgt für klingelnde Kassen, für Vorfreude bei den Kindern, doch auch für Stress bei manchem Kunden. Viele sind heilfroh, wenn alles ausgesucht, bestellt, geliefert, bezahlt und verpackt ist. In dem ganzen Shopping-Getümmel kann man leicht übersehen, woher die Traditionen des Schenkens überhaupt kommen und warum Menschen sich Geschenke machen. In wohl allen Religionen gibt es Vorstellungen vom Schenken und Beschenktwerden, vom Geben und Nehmen. Darum geht es diese Woche in unserer Serie, hier bei Tag für Tag. Heute Schenken im Islam, Mechthild Klein berichtet.
Sich beschenken hat einen sehr hohen Stellenwert, aber es gibt jetzt keine Legenden wie der Nikolaus, sondern vielmehr gibt es theologische Überlieferungen, an denen sich Muslime orientieren.
Professor Rauf Jaylan, Religionssoziologe an der Universität Osnabrück.
In den Hadithen gibt es speziell zum Thema Beschenken gibt es Überlieferungen, wo empfohlen wird, auch seine Mitmenschen zu beschenken. Und es gibt auch Überlieferungen, wo der Prophet, wenn jemand beispielsweise etwas Schönes an ihm gesehen hat, dass er einfach so freizügig und großzügig war, auch demjenigen, dem das gefallen hat, zu schenken.
Hadith-Überlieferungen sind Sammlungen mit Aussprüchen des Propheten Mohammed, die Gelehrte im jeweiligen Kontext interpretiert haben. Immer gab es verschiedene Ausdeutungen nebeneinander. Schenken und Freigebigkeit sind geschätzte Tugenden im Islam, daran gibt es keinen Zweifel. Aber die Gläubigen interessiert, was und wie viel angemessen ist für den Schenkenden oder den Beschenkten. Und dann geht es um viele Details und Abwägungen. Um Fürsorge geht es beim persönlichen Schenken erstmal nicht. Auch nicht um Haushaltsgeräte für Mama.
Man muss natürlich unterscheiden zwischen Spende und jemanden zu beschenken. Das Geschenk ist eigentlich nur Ausdruck der Liebe. Es soll auch dazu dienen, den Band zwischen zwei Menschen zu stärken, also sowohl zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kindern, aber vor allem auch zwischenmenschlich, das heißt den Nachbarn und anderen.
Schenken ist der soziale Kitt, der Bindungen schafft und verstärkt. Das Schenken ist in zahlreiche islamische Feiertage eingeflossen, beispielsweise ins Ramadanfest am Ende des Fastenmonats. Dann beschenken die Erwachsenen vor allem die Kinder. Zum Opferfest beschenken sich hingegen alle gegenseitig. Es ist auch ein Familienfest. Verwandte und Freunde besuchen sich dann gegenseitig und sitzen beim Festmahl zusammen. Man blendet Familienkonflikte aus oder macht sich über die Dynamik lustig. Das Opferfest gilt als höchster islamischer Feiertag. Dabei erinnern sich Muslime an den biblischen Urvater Abraham, der einen Widder anstatt seines Sohnes opferte. Aus Freude über Abrahams Vertrauen in Gott beschenkt man sich bis heute reichlich gegenseitig.
Es gibt eine Überlieferung des Propheten, da wird er gefragt, wer wird ins Paradies eintreten, und er spricht natürlich, er sagt, derjenige oder diejenige mit dem längsten Arm. Die Menschen nehmen das natürlich wortwörtlich und beginnen tatsächlich die Länge ihrer Ärmel zu messen. Also nein, das ist nicht damit gemeint, sondern derjenige, der am meisten gibt. Und das heißt also, das Spenden, das Geben ist theologisch begründet. Und das heißt, die Leute werden dazu animiert, auch zu schenken. Und wir haben ja die zwei Arten von Spenden. Die normale Spende.
Das sieht man häufiger auf den Straßen. Musliminnen und Muslime sind großzügig. Sie werfen dem Bettler oder Musiker auf der Straße Scheine oder Münzen in die Pappschale. Das erinnert an eine Tradition, die aus den Dörfern der Herkunftsländer stamme. Ein Festessen sollte nicht nur die am Tisch Versammelten erfreuen, auch die Nachbarn bekamen etwas ab. Der Brauch wird nicht mehr praktiziert, aber die Bereitschaft, möglichst viele teilhaben zu lassen, die gäbe es immer noch.
Und dann gibt es die obligatorische Steuer, die Zekat. Das ist nochmal eine ganz andere Kategorie, eine Art Vermögenssteuer. Das heißt, wenn man ein gewisses Vermögen hat, dass man das sozusagen spenden soll. Das heißt, es ist also der Religion immanent und das Geben zählt ja zu den 5 Säulen des Islam.
Das Geben an Arme, die Zakat, ist eine Pflichtabgabe, ein Almosen. Anders als im Judentum, in dem es auch die Vorstellung gibt, dass Menschen helfen, die Gerechtigkeit Gottes durch Spenden an Arme wiederherzustellen. Im Islam geht man davon aus, dass die Schöpfung vollkommen und perfekt sei, sagt Rauf Jaylan.
Also nach islamischem Glauben besitzt allein nur Gott, das heißt, der Mensch verwaltet nur. Und es ist auch Absicht, dass eben eine gewisse Asymmetrie besteht zwischen demjenigen, der besitzt und der nicht besitzt. Und das ist eine Art Prüfung. Das heißt also, dass der Mensch eben, der diese Güter verwaltet, über materielle Güter verwaltet, dass er sozusagen auch verpflichtet ist, denjenigen etwas abzugeben, die es nicht haben.
So liegt es in der Verantwortung des Menschen, wenn er sozial tätig wird oder Güter teilt. Die Fürsorge solle sich nicht nur auf Menschen beschränken, sagt der Religionssoziologe, sondern auch Tiere einschließen. Auch die sollten nicht leiden.
Dahinter steckt der Sinn. Es ist eben für den Gläubigen eine Art Prüfung, das heißt also auch seinen Charakter zu stärken. Und letztendlich ist es natürlich auch im Kontext des Jenseits, das heißt auch hier einen Heilsanspruch im Jenseits zu erreichen.
Wenn Christen nun zu Weihnachten die Geburt Jesu feiern, dann gibt es seit dem Mittelalter auch ein islamisches Fest, an dem der Geburtstag des Propheten Mohammed gefeiert wird. Die Feiertage heißen Maulid an-Nabi oder Mevlid Kandili. Und man beschenkt dann vor allem Kinder mit Geld oder Süßigkeiten. Das Fest wird auch in Deutschland gefeiert. Vor allem in türkischen Moscheen werden Kerzen angezündet.
Das ist ja im Grunde genommen eine Zeremonie, die ja viel später entstanden ist. Das geht jetzt nicht zurück auf die frühislamische Geschichte, sondern es ist eine Zeremonie, die erst viel später entstanden ist. Das heißt, man feiert den Geburtstag des Propheten. Man könnte es vielleicht als das muslimische Weihnachten benennen. Hier geht es ja auch um die Geburt sozusagen eines Heilsbringers. Und das wird aber nicht von allen Muslimen gefeiert. Es gibt Muslime, die sagen, das ist eine spätere Zutat. Man kann es feiern, aber es ist eben keine religiöse Pflicht.
Heute stellten sich nicht nur christlich-muslimische Paare einen üppig dekorierten Weihnachtsbaum ins Wohnzimmer, sondern auch schon mal gläubige Muslime oder Kulturmuslime, die dafür offen seien, sagt der Religionssoziologe. Die Niederkunft Marias unter einer Dattelpalme, die Geburt Jesu also, wird auch im Koran ausführlich geschildert. Das Neugeborene ist etwas Besonderes. Es kann sofort sprechen.
Die Motivation ist dann einfach so, dass der Muslim sagt oder die Muslima sagt, Weihnachten, da wird einfach die Geburt von Jesus gefeiert. Und für mich ist Jesus ein Prophet, also insofern ist das kein Problem. Also das ist vielleicht eine Tradition, die wird sich auch irgendwann stärker integrieren in der muslimischen Community.
Rauf Ceylan erinnert an Kulturmuslime, die sich genauso an religiösen Festen beteiligen wie Kulturchristen. Kinder, die an Weihnachten in der Kita oder in der Schule mitfeiern, kennen ohnehin weniger Berührungsängste. Die Bescherung unterm Tannenbaum erwarten viele von ihnen auch zu Hause. Ganz gleich, ob gläubig oder nicht, die Geste des Schenkens erschließt sich unmittelbar.
Dass man auch einem anderen Menschen zeigt, dass man liebt, vertraut. Und das Schenken und Beschenken, das festigt natürlich auch die Beziehung.
Anders ist die Zakat-Spende, eine der 5 Säulen des Islam. Sie ist gerade nicht persönlich gemeint. Man gibt anonym Geld an Stiftungen oder Gemeinden, die sie an Bedürftige weiterleiten. Die Armen erfahren nicht, wer ihnen das Essen oder die Zuwendung spendiert. Diese Gabe kann aber auch eine Gemeinschaft festigen. Und der Religionssoziologe regt an, dass Muslime ihre Zakat künftig nicht in ihr Herkunftsland schicken mögen, sondern hier in Deutschland investieren.
Das ist, glaube ich, eine ganz große Ressource, die man gar nicht erkennt, auch in der Politik nicht, dass auch Muslime vielleicht dazu animiert werden sollten, ihre Zakat auch hier in Deutschland zu investieren. Denn es ist ja eine Sozialabgabe. Es geht ja darum, auch bedürftigen Menschen etwas zu geben. Das können Projekte sein. Und wir haben in Deutschland keine absolute Armut, aber wir haben relative Armut. Also Armut ist auch in Deutschland präsent. Und das könnte man, diese Zakat könnte man auch in Deutschland in verschiedenen Formen einsetzen. Und das wäre sozusagen auch ein Denkanstoß für Muslime hier in Deutschland.
Schenken im Islam. Darum ging es heute in unserer Serie. Morgen hören Sie einen Beitrag über Schenken im Buddhismus. Und die ganze Serie finden Sie nach und nach auch bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de Tag für Tag. Und das war Tag für Tag an diesem Dienstag. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Nach uns und den Nachrichten gehen die Kollegen der Sprechstunde auf Sendung, heute mit dem Schwerpunktthema Traumatisierung nach sexuellem Missbrauch. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.